Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Forschenden Hochschule Hof. Heute übernehmen wir Studierende des Masterstudiengangs Marketing Management in einem Takeover das Mikrofon. Mein Name ist Christina Potapov und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. In dieser Folge widmen wir uns einer innovativen Art der Energiespeicherung, nämlich der Eisbatterie. Mir gegenüber sitzt unser heutiger Interviewpartner Michael Dölz, der leitende Techniker des Instituts für Wasserstoff- und Energietechnik an der Hochschule Hof. Hallo Michael.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Danke, dass du hier bist. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, stell ich doch bitte ganz kurz den Zuhörenden in 2 bis 3 Sätzen vor.
Ja, mein Name ist Michael Dölz. Ich bin mittlerweile seit 6 Jahren hier an der Hochschule Hof tätig, war 4 Jahre lang wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe mich da mit dem Schwerpunkt Klima- und Kältetechnik beschäftigt und seit 2 Jahren bin ich der leitende Techniker am Institut für Wasserstoff- und Energietechnik.
Am IWE hast du dich ja besonders mit dem Thema Eisbatterie auseinandergesetzt. Magst du uns ganz kurz erklären, was eine Eisbatterie überhaupt ist?
Ja, gerne. Eine Eisbatterie ist als allererstes einmal eine Batterie. Was macht eine Batterie? Eine Batterie wird geladen. In unserem Fall, wenn wir überschüssige elektrische Energie im Netz haben, zum Beispiel durch erneuerbare Energien, und wird entladen, wenn wir nicht so viel Energie bereitstellen, wie wir benötigen im Endeffekt. Die Eisbatterie ist ein ganz einfacher Aufbau. Wir haben einen Behälter. Dieser Behälter ist mit Flüssigkeit gefüllt, in unserem Fall mit dem Speichermedium Wasser und wir haben einen Wärmeübertrager. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert jetzt nur in Verbindung mit einer Kältemaschine. Das heißt, wir haben überschüssige elektrische Energie im Netz durch die erneuerbaren Energien. Wir stellen mehr Kälte bereit, also wir wandeln die elektrische Energie in Kälte um, stellen mehr Kälte bereit, als wir eigentlich verbrauchen würden. Dadurch gefriert das Wasser in der Eisbatterie und wir beladen die Batterie sozusagen. Wenn jetzt zum Beispiel in der Nacht keine Energie über Photovoltaik zur Verfügung steht, dann können wir den Verbrauch der Kälte über die Batterie decken. Das Eis wird geschmolzen, entzieht dem Wärmeträgerfluid Wärme und kühlt damit den Verbraucher. Das heißt, wir haben Peak-Shifting gemacht und können sozusagen den Eigenverbrauch erneuerbarer Energien, sei es nun Photovoltaik oder Windkraft, vergrößern.
Also das Thema Eisbatterie ist doch bestimmt auch gesellschaftlich interessant, oder?
Ja, ich hatte es ganz kurz angedeutet. Wir sind ja gerade dabei, unser Energiesystem von einem zentralen Energiesystem, was auf fossilen Energieträgern beruht, umzubauen zu einem dezentralen System, was hauptsächlich durch erneuerbare Energien versorgt wird. Die erneuerbaren Energien haben den Nachteil, dass sie sehr fluktuierend auftreten. Also wir sehen das zum Beispiel im Tagesverlauf bei der PV, wo wir mittags meistens bei einem nicht bewölkten Himmel vorausgesetzt einen Peak haben und in der Nacht einfach keine Energieversorgung darüber erfolgt. Beim Wind ist das nicht so tagesabhängig. Da sehen wir das eher saisonal. Ist das ein bisschen anders verteilt, dass wir im Winter meistens ein bisschen mehr Windenergie zur Verfügung haben als im Sommer. Und jetzt brauchen wir natürlich, um, wie ich gerade schon gesagt habe, den Verbrauch und die Erzeugung zusammenzubekommen, Speichertechnologien. Und eine dieser Speichertechnologien könnte die Eisbatterie sein, als Teil der Lösung. Es ist nicht die Lösung an sich, aber für den Teil, zum Beispiel bei Kälteanwendungen, könnte sie die Effizienzsteigerung und zum Ausbau der erneuerbaren Energien beitragen. Der Vorteil daran ist, dass sie einmal ressourcenschonend ist. Ich habe den Aufbau kurz erwähnt. Wir verwenden auch nur umweltverträgliche Materialien. Das Speichermedium ist Wasser. Das ist in unseren Breiten gut vorhanden. Es ist umweltverträglich und hat auch noch sehr gute thermodynamische Eigenschaften. Und die Batterie ist auch noch beliebig skalierbar. Also ob ich den Behälter jetzt, ob ich da jetzt 1 Kubikmeter Wasser nehme oder ob ich 2 oder 10 Kubikmeter nehme oder ob ich das auch in Containerform zum Beispiel baue, das ist alles möglich.
Also gibt es auch schon Potenziale für die Anwendung im täglichen Leben für eine Eisbatterie?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden. Das kommt nämlich darauf an, wie das tägliche Leben aussieht. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Monteur bei der Kältetechnik bist, dann könntest du damit in Verbindung kommen. Als Privatperson wirst du eher nicht damit in Verbindung kommen. Wir sehen zum Beispiel, dass der Kältebedarf gerade im Bereich Gewerbe, aber auch bei der Nahrungsmittelkühlung stetig ansteigt. So konnten wir zum Beispiel zwischen 2009 und 2017 eine Steigerung um 6% feststellen. Und dabei meinen wir nicht 6% der Kälteenergie, der benötigt wird, sondern 6% des Stromes, der benötigt wird, um die Kälteenergie bereitzustellen. Und damit habe ich auch schon kurz angeschnitten, wo wir denn so die Anwendung für Eisbatterien sehen. Nämlich im Bereich der Normalkühlung, also der Kühlung von Nahrungsmitteln, aber auch bei der Klimatisierung von Räumen. Und das ist auch ein sehr spannendes Thema. Heute wird eigentlich fast keine Gewerbeimmobilie mehr gebaut, die nicht klimatisiert ist. Wir werden in Zukunft immer heißere Sommer haben mit mehr Hitzetagen und da wird eine aktive Klimatisierung jetzt einfach schon überall mit vorgesehen. Und die könnte zum Beispiel auch unterstützt werden durch den Einsatz einer Eisbatterie.
Und wo genau liegen jetzt die Vorteile so einer Eisbatterie im Gegensatz zu anderen Speichertechnologien?
Ja, also ein Vorteil ist der Einsatz der Materialien. Wir verwenden eigentlich nur drei Materialien. Der Behälter und der Wärmeübertrager werden aktuell aus Kunststoff gefertigt. Das kann auch gern recycelter Kunststoff sein. Besonders der Behälter muss eher robust ausgeführt werden und nicht filigrane kleine Teile hergestellt werden. Metall wird bei uns eigentlich nur eingesetzt für Fittinge, aber auch für Kugelhähne, also zum ganz kleinen Teil nur. Und das Speichermedium ist Wasser. Und wie gesagt, das ist vorhanden, ist umweltverträglich und hat sehr gute thermodynamische Eigenschaften. Was man noch dazu sagen muss, wir nutzen ja hier den Phasenübergang aus von flüssig zu fest. Und hier kann man sehr viel Energie speichern. Um das mal zu verdeutlichen, ich kann genauso viel Energie speichern, wie wenn ich Wasser zum Beispiel um 80 Grad erwärme. Das ist genau der gleiche Energiegehalt, der darin gespeichert ist, wie zum Beispiel, wenn ich das einfach frieren lasse oder dann auch vom festen in den flüssigen Zustand wieder überführe, also schmelzen lasse.
Du hast jetzt auch die Umweltverträglichkeit und auch das Recycling angesprochen. Wie nachhaltig ist so eine Eisbatterie denn überhaupt?
Hier ist vielleicht der Vergleich mit anderen Speichertechnologien zu ziehen. Da fallen mir direkt zwei Stück ein, die auch gerade sehr, sag ich mal, in der Gesellschaft vorkommen. Das eine ist die Speicherung von elektrischer Energie mithilfe von Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Das sehen wir zum Beispiel im Bereich der Mobilität, wo wir unsere E-Autos mit dieser Speichertechnologie versehen. Dazu muss man sagen, diese Speichertechnologie hat eine sehr gute Kapazität. Also wir können viel Energie auf wenig Raum speichern. Der Nachteil ist, dass wir sehr viel Energie schon einsetzen müssen, um diese Speichertechnologie, also sprich die Akkus, herzustellen. Also das heißt, wir haben schon einen sehr hohen Fußabdruck von CO2, wenn man jetzt das deutsche Stromnetz dafür nimmt, um sozusagen die Batterien herzustellen. Wenn man es mit erneuerbaren Energien macht, okay. Die fehlen aber natürlich dann auch wieder an anderer Stelle, könnten die natürlich auch eingesetzt werden. Und die andere Speicherform, über die man reden könnte oder über die auch viel geredet wird, ist die Speicherung elektrischer Energie mithilfe von Wasserstoff. Das heißt, ich erzeuge aus der elektrischen Energie mithilfe zum Beispiel eines Elektrolysateurs Wasserstoff. Und oft wird dieser Wasserstoff dann noch weiter umgewandelt, zum Beispiel für den Transport über weite Strecken kann der auch noch in Ammoniak umgewandelt werden, dann muss der später wieder von Ammoniak in Wasserstoff zurück umgewandelt werden. Wir sehen schon, das sind relativ viele Umwandlungsschritte vorhanden und jeder dieser Umwandlungsschritte ist mit Wirkungsgradverlusten behaftet. Das heißt, wir haben eine Wirkungsgradkette und damit ist der Gesamtwirkungsgrad geringer anzusehen. Bei unserer Eisbatterie erzeugen wir aus elektrischer Energie Kälte. So, da haben wir einen Umwandlungsschritt und damit ist unsere Effizienz tendenziell höher. Wir könnten noch ein paar Speicherverluste haben. Der Nachteil der Eisbatterie, wenn ich die mit den anderen beiden vergleiche, ist ganz klar, dass ich nur die Endenergie in Form von Kälte mit der Eisbatterie speichern kann. Eine Rückumwandlung in elektrische Energie oder in mechanische Energie ist da nicht möglich. Und das ist zum Beispiel ein Vorteil von den Lithium-Ionen-Akkumulatoren, die direkt wieder die elektrische Energie bereitstellen, die ich ja dann auch für meine Elektromotoren brauche. Deswegen, wie bereits erwähnt, ein Teil der Lösung des Gesamtproblems.
Wirklich sehr spannend. Wir gehen jetzt aber nochmal kurz von der Eisbatterie so ein bisschen weg und hin zum IWE, wo du ja arbeitest. Kannst du uns da vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen zu den laufenden Forschungsprojekten am Institut?
Insgesamt sind wir am Institut 22 Mitarbeiter, davon sind 6 Professoren und 16 Mitarbeiter, wie zum Beispiel wissenschaftliche Mitarbeiter, Techniker, Assistenzstellen zu nennen. Jeder Professor hat prinzipiell einen eigenen Schwerpunkt. Ich möchte hier mal gerne einige aufzählen. Wir haben zum Beispiel die Systemsimulation, wo wir Großwärmespeicher simulieren. Auch eine Eisbatterie wurde schon simuliert. Dann haben wir die sogenannten innovativen Energiesysteme. Da bin auch ich mit der Eisbatterie verhaftet, mit den Laboraufbauten, aber auch zum Beispiel Wasserstoff-Brennwertthermen, die Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff. Dann wäre noch zu nennen das Umweltmanagement. Das Umweltmanagement beschäftigt sich mit der Bilanzierung von Prozessen auf der Ebene der Stoffströme, der Energieströme und dann auch mit der CO2-Emission. Wie ich bereits angedeutet habe, zum Beispiel bei der Herstellung der Lithium-Ionen-Akkumulatoren wird sehr viel Energie schon benötigt. Und jetzt kommt es zum Beispiel schon mal drauf an, woraus wird diese Energie bereitgestellt? Ist es der aktuelle Strommix, der hat einen bestimmten CO2-Fußabdruck? Sind es erneuerbare Energien? Die haben jetzt per Definition keinen CO2-Fußabdruck, aber diese Maschinen mussten auch hergestellt werden. Jedes Material, was eingesetzt wird, hat auch schon wieder einen CO2-Fußabdruck. Und das macht man in sogenannten Lebenszyklusanalysen, die bei dem Schwerpunkt Umweltmanagement zusammenlaufen.
Und wie viele von diesen 22 Mitarbeitenden sind jetzt wirklich mit dem Thema Eisbatterie beschäftigt? Also wie habt ihr euch intern strukturiert im Team?
Beim IWE üblich arbeiten wir in kleineren Gruppen. Das heißt, wir haben einen Projektleiter, das ist der Professor, in diesem Fall der Professor Blessing, einen ständigen Mitarbeiter, das bin bei der Eisbatterie ich. Und unterstützt werden wir von Hiwis, die bei uns meistens ihre Abschlussarbeiten schreiben. Das heißt, wir schreiben Themen aus, die Hiwis oder die Studenten können sich darauf bewerben, arbeiten sich dann in das Thema ein, arbeiten in kleinen abgeschlossenen Projektteilen mit und fertigen dann ihre Abschlussarbeit an.
Ah, okay. Und was sind jetzt genau deine Aufgaben so als leitender Techniker?
Ich habe zwei Hauptaufgaben. Die eine Aufgabe ist die Arbeit im Energielabor in Münchberg. Da bin ich dafür zuständig für die Konstruktion und auch für die Montage von Prüfständen. Man muss sich das so vorstellen, wir haben verschiedenste Projekte am IWE und oft müssen die empirisch nochmal geprüft werden, Ergebnisse, Berechnungen, Simulationen. Und dafür brauchen wir einen Prüfstand. Und für diese spezielle Anwendung gibt es halt nichts Fertiges zu kaufen. Das heißt, ich setze mich dann mit den anderen Projektpartnern zusammen und dann überlege mir, okay, wie können wir das eventuell nachbilden, wie können wir das prüfen und so weiter. Und meine Aufgabe ist es dann, die Beschaffung durchzuführen, den Aufbau, die Inbetriebnahme dieser Prüfstände.
Habt ihr dann im Bereich Speichertechnologien auch noch weitere Forschungsprojekte oder Innovationen?
Ein spannendes Thema ist die Umwandlung von Ammoniak in Wasserstoff. Wie bereits angesprochen, bauen wir ja gerade unser ganzes Energiesystem um. Und das betrifft auch die Stahlindustrie und auch die chemische Industrie. Also da, wo der stoffliche Einsatz aktuell von Kohle reduziert werden soll. Und dafür brauchen wir Wasserstoff. Auch die Luftfahrtindustrie ist ein sehr interessanter Bereich, wo viel Wasserstoff benötigt wird. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass wir diesen Wasserstoffbedarf nicht selber decken können. Also nicht mit unseren Produktionen im eigenen Land. Aus diesem Grund wird geschaut, wie wir den Wasserstoff in anderen Teilen der Erde produzieren können und diesen Wasserstoff dann nach Deutschland zu transportieren. Das ist nicht ganz einfach mit Wasserstoff und deshalb versucht man, den Wasserstoff umzuwandeln, und zwar in Ammoniak und anschließend dann in Deutschland wieder von Ammoniak zurück in Wasserstoff. Mhm. Genau, und wir haben aktuell ein Projekt, das beschäftigt sich genau mit diesem Thema, nämlich Ammoniak zurück in Wasserstoff umzuwandeln und das natürlich möglichst effizient, auch mit einem sehr hohen Reinheitsgrad des Wasserstoffs, ne? Also der Wasserstoff, je nach Anwendung, was ich dann auch machen möchte, ob ich das nun in eine Therme gebe, ob ich es in einer Brennstoffzelle verwenden möchte, muss der Wasserstoff auch unterschiedliche Qualitätsmerkmale aufweisen. Und das ist genau das Thema dieses Projektes. Das wird auch noch durch eine Promotion begleitet und geht noch 3 Jahre.
Neben den Promotionen habt ihr ja auch noch Kooperationen, zum Beispiel mit der Firma Genes Kältetechnik. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit?
Die Firma Genes Kältetechnik begleitet uns schon sehr lange in verschiedenen Projekten, unter anderem auch im Bereich Eisbatterie. Und das ist eigentlich auch ein Paradebeispiel dafür, wie unsere Arbeit in Forschungsprojekten normalerweise läuft, die Zusammenarbeit. Wir wollen gern das Wissen von der Hochschule in die Region transferieren. Und aus diesem Grund arbeiten wir mit kleinen Handwerksbetrieben, aber auch KMUs oder auch größeren Unternehmen aus der Region zusammen. Und prinzipiell gibt es 2 Möglichkeiten, wie diese Zusammenarbeit funktionieren kann. Man kann einen gemeinsamen Forschungsantrag stellen und ein Forschungsprojekt ausarbeiten und nach Bewilligung der Drittmittel kann man sozusagen 2-3 Jahre zusammen in dem Projekt arbeiten. Es gibt aber auch noch die andere Herangehensweise, und zwar, dass der Projektpartner kommt und sagt, ich habe eine Idee, und dann sozusagen eine Auftragsforschung macht und die Finanzierung dann übernimmt.
Gibt es allgemein auch Herausforderungen in der Herstellung und auch Anwendung von der Eisbatterie?
Genau, also aus der Konstruktion und dem Verbrauch von Materialien ergeben sich keine größeren Herausforderungen. Warum wird die Eisbatterie dann nicht schon überall verwendet? Stellt sich der geneigte Hörer jetzt gerade die Frage. Ja, das ist wie immer, wir müssen in ein bestehendes System rein. Wir müssen die Eisbatterie zusätzlich zur Kältebereitstellung, die bereits existiert, dazu bauen. Dann muss ich wieder schauen, wann wird die Eisbatterie beladen, wann wird sie entladen. Das heißt, ich brauche eine zusätzliche Regelung, ein Management dieser Eisbatterie. Und das ist immer schwierig. Natürlich auch die Technologie erstmal, sage ich mal, zu verbreiten. Und aus diesem Grund arbeiten wir direkt auch mit Handwerksbetrieben zusammen, weil diese Betriebe setzen im Endeffekt das um, was wir im Labor gemacht haben.
Magst du uns zum Abschluss noch einen kleinen Zukunftsausblick geben? Also wie könnte vielleicht noch die Eisbatterie weiterentwickelt werden oder auch welche Anwendungsbereiche vielleicht erschlossen werden könnten?
Ja, da gibt es noch einen ganz interessanten Ansatz. Und zwar, man könnte das Speichermedium, in diesem Fall Wasser, austauschen durch zum Beispiel Paraffine wie Wachse oder auch Metalle. Und dadurch würde sich der Phasenübergang verschieben zu anderen Temperaturen. Und damit könnte man zum Beispiel den Bereich der Tiefkühlung erschließen, aber auch für Klimatisierung oder sogar für Heizzwecke könnte man dann die Eisbatterie, in dem Fall bei Heizzwecken wäre es dann eher eine Heißbatterie, ja, anwenden.
Ja, gut, bevor wir uns dann nun verabschieden, vielen lieben Dank nochmal an dich, Michael, dass du heute hier warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast in das Thema. Ja, wir wünschen dir und deinem Team auf jeden Fall viel Erfolg bei der weiteren Forschung.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch viel Erfolg bei eurer Arbeit.
Ja, danke dir. Das war's dann auch schon für heute mit dem studentischen Podcast-Takeover der Forschenden Hochschule Hof. Und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Teilen Sie den Podcast gern mit anderen und lassen Sie uns gern eine Bewertung oder sogar ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Schalten Sie beim nächsten Mal gern wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallhart geforscht.